ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 11. Oktober, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester aus Hamburg.
Und es war heute gar nicht so leicht, in dieses Hauptstadtstudio zu kommen. Um mich herum, hier im Regierungsviertel, ist vieles abgesperrt. Je mehr Absperrung und Polizisten, desto wichtiger der Staatsgast an diesem Freitag, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Und nicht, wie noch bis Dienstag geplant, der amerikanische Präsident Joe Biden, der sich ja für einen richtigen Staatsbesuch angesagt hatte. Das wäre der erste Staatsbesuch in 39 Jahren gewesen. Also nicht Joe Biden, der ist ja wegen des Hurrikans Milton zu Hause in den USA geblieben. Und das Weiße Haus sagt, Bidens Besuch sei nur verschoben und nicht abgesagt. Aber ein neuer Termin ist offenbar nicht so leicht zu finden. In weniger als 4 Wochen wird in den USA gewählt und es ist nun wirklich nicht klar, wann Joe Biden da noch mal Zeit findet, nach Berlin zu kommen. Was heißt nun diese Verschiebung, wenn wir es nicht Absage nennen wollen, für die Ukraine? Was für ein Zeichen ist es, dass sich nun an diesem Samstag nicht viele Staats- und Regierungschefs auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein treffen, um weitere militärische Hilfen für die Ukraine anzukündigen? Dazu meint der Militärexperte der Münchner Sicherheitskonferenz Nico Lange das.
Ich finde es schwach, dass die Europäer nicht dazu in der Lage sind zu sagen, wir unter europäischer Führung machen das Treffen der Kontaktgruppe jetzt trotzdem, das ja ein Problem der europäischen Sicherheit bearbeitet. Wir müssen sowieso für diese Kontaktgruppe mehr Verantwortung übernehmen. Und dass man es jetzt verschiebt, möglicherweise absagt, weil Joe Biden nicht kommt, sagt was über die mangelnde sicherheitspolitische Eigenständigkeit der Europäer aus.
Das gesamte Gespräch mit Nico Lange gibt es gleich. Aber erst gucken wir auf die aktuelle Lage mit dir, Carsten. Und du fängst mit einem Gewinner an.
Ja, mit einem Preisgewinner einer Organisation, nicht einer Einzelperson. Das Ganze relativ frisch. Wir zeichnen jetzt ja am Freitagmittag auf und gerade eben war ich noch per Leitung in Oslo, dort, wo der Gewinner, die Gewinner des Friedensnobelpreises dieses Jahres bekannt gegeben worden sind. Und das hat eben auch etwas mit der Ukraine zu tun. Es war ja im Vorfeld viel spekuliert worden. Da war auch der Name Zelensky gefallen, wobei das relativ klar war, dass er das nicht wird. Wäre ungewöhnlich gewesen. Aber Preisträger in diesem Jahr ist die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Das ist eine Bewegung von Überlebenden der Atombombenangriffe von Hiroshima und Nagasaki, die sich im kommenden Jahr ja zum 80. Mal jähren. Dieses Komitee in Oslo hat die Preisvergabe begründet für die Bemühungen der Organisation um eine atomwaffenfreie Welt. Das hat der junge Komiteevorsitzende Jürgen Vatne-Frydnes erzählt. Und er hat auch gesagt, es gäbe eigentlich eine ganz gute Nachricht, nämlich die, dass eben seit fast 80 Jahren es keinen weiteren Einsatz von Atomwaffen gegeben habe. Aber, und dann kam sofort die Warnung, dieses nukleare Tabu, so heißt es ja, sei mehr denn je unter Druck. Und das ist ein klarer Bezug zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn es hieß, in laufenden kriegerischen Auseinandersetzungen werde mit dem Einsatz dieser Waffen jetzt wieder gedroht. Die Atommächte würden ihre Arsenale modernisieren. Und dabei wissen doch alle, könne diese Waffen, wie es heißt, unsere gesamte Zivilisation zerstören. Unterm Strich finde ich eine gute Entscheidung des Komitees. Es war wirklich spekuliert worden, was machen die eigentlich in Zeiten vom Nahostkonflikt, vom Ukraine-Krieg? Setzen sie den Preis vielleicht sogar aus? Jetzt kommen sie im Prinzip indirekt ein bisschen hintenrum und sagen aber zu diesem großen Thema Atomwaffen, das geht überhaupt nicht. Das ist eine ganz klare Botschaft an alle, aber besonders natürlich an Moskau. Soweit ganz aktuell, auch aktuell die Lage in der Ukraine. Du hast danach gefragt. Es gibt kleinere Erfolge für die ukrainischen Streitkräfte, zum Beispiel in Toretz, das ist im Osten des Landes. Da werden leichte Geländegewinne gemeldet. Trotzdem bleibt die Lage für Kiew schwierig, denn die Russen haben unter anderem nach Angaben des Institutes for the Study of War in der Region Kursk, aber auch im Osten in Chassiv-Yar oder auch südöstlich von Pokrovsk und südwestlich der Stadt Donetsk weitere Geländegewinne erzielt. Da wird heftig gekämpft. Umgekehrt versucht die Ukraine weiterhin die Nadelstichtaktik, also Ziele im russischen Hinterland anzugreifen, und sie tut das immer wieder mit Erfolg. Am Mittwoch und Donnerstag wurde angeblich, das lässt sich ja unabhängig immer schwer überprüfen, ein russisches Lager mit bis zu 400 Drohnen vom Typ Shahed in der Region Krasnodar getroffen und zerstört und dazu auch ein Munitionslager in der Republik Adygeja, das ist etwa 200 Kilometer östlich der Krim. Man sieht dann immer in den sozialen Netzwerken Bilder von riesigen Bränden. Es sieht nach Schaden aus, wie gesagt, überprüfen lässt sich das nicht. Andersrum gibt es russische Angriffe offenbar auf zivile Schiffe wiederum im Schwarzen Meer. In ukrainischen Häfen liegen die dort. Von drei dieser Angriffen ist gerade die Rede und das ISW vermutet unter anderem, dass das Teil einer verstärkten militärischen, politischen und wirtschaftlichen Kampagne Russlands sei, um das Vertrauen in den Getreidekorridor der Ukraine und damit auch in die westliche Unterstützung zu untergraben und um die Ukraine, das wird ja themasicher sein, gleich bei dir, zu vorzeitigen Verhandlungen zu drängen. Die EU hat schon auf diese Angriffe reagiert und hat den sofortigen Stopp gefordert. Das sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel. Russland nehme damit die Nahrungsmittelversorgung von Millionen hilfsbedürftiger Menschen in Afrika und Asien ins Visier und benutze sie letztlich für die eigenen Kriegszwecke.
In dieser Woche hat sich auch das amerikanische Verteidigungsministerium zu Wort gemeldet. Interessanterweise mit Informationen aus einem Briefing für Journalisten. Und das war eigentlich als Hintergrund markiert. Das heißt immer eher für den Hinterkopf gedacht und nicht für die Öffentlichkeit. Warum sind die damit jetzt doch an die Öffentlichkeit gegangen?
Muss man natürlich spekulieren. Ich denke mal, das hat was mit der von dir ja schon erwähnten Besuchsabsage von Joe Biden zu tun, auch mit dieser Rammstein-Absage. Irgendwie versucht man jetzt in Washington trotzdem die Botschaft rüberzukriegen. Da werden zum Beispiel, das fand ich ganz bemerkenswert, hochrangige Beamte des Pentagons, also des Ministeriums, zitiert. Also nicht irgendein General, irgendein Oberst. Etwas Geheimhaltung, aber eben doch deutlich weniger als üblich, denn was dann gesagt wurde in den Briefings, das wird offen referiert, das ist im Internet für jeden nachzulesen. Da ging es unter anderem um die jüngsten Schritte der USA zur Unterstützung der Ukraine. Biden hat sich ja Ende September mit Zelensky getroffen und ihm dabei gesagt, dass die US-Regierung sich weiterhin darauf konzentriere, die Sicherheitshilfe zu verstärken und bis zum Ende seiner Amtszeit, die ja das Ende ist ja bald da, Schritte zu unternehmen, um der Ukraine zum Erfolg zu verhelfen. Biden habe weiter dafür gesorgt, dass die verbleibende Befugnis für ihn zur Ausgabe von Mitteln in Höhe von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar nicht mit dem amerikanischen Haushaltsjahr ausliefe. Ich habe schnell mal nachgeguckt, das wäre der 31. September gewesen. So, mit diesem Trick kann Biden also bis zum Ende seiner Amtszeit noch weiter Geld einfach flüssig machen. Und das wird ausgegeben für Waffen und Munition für die Ukraine, wie es heißt, genau hinhören, um die dringendsten Bedürfnisse auf dem Schlachtfeld zu erfüllen. Die dringendsten, das fällt mir dabei auf. Dazu gehörten Luftbodenwaffen, Munition für Raketensysteme, Artillerie, Panzer, Panzerabwehrwaffen. Es gibt dann noch mehr Geld aus Washington, 2,5 knapp Milliarden Dollar für weitere Sicherheitshilfe, dann wiederum Flugabwehr, unbemannte Flugkörper, Luftbodenmunition. All das werde auch dafür dienen, die Anstrengungen für die Drohneneinsätze der Ukraine zu verbessern und der Ukraine es letztlich zu ermöglichen, mehr Drohnen auch selber herzustellen. Es gibt in dem Briefing dann noch eine Zahl, die immer mal so rumwabert, aber ich habe sie direkt von den USA so noch nicht gehört. Dort wird behauptet, dass seit dem Beginn dieses großen russischen Angriffs im Februar 2022 Moskau etwa 600.000 Soldaten verloren habe, tot oder schwer verwundet. Und dass der September 2024 für die russischen Truppen eigentlich der schlimmste bisher gewesen sein soll, so das Ministerium. Die russischen Streitkräfte hätten mehr Verluste in Bezug auf Tote, Verwundete erlitten als in jedem anderen Kriegsmonat. Und es wird auch noch angemerkt, dass die Gesamtzahl der Toten und Verwundeten allein im ersten Kriegsjahr schon die Summe aller russischen Verluste oder der sowjetischen Verluste in den Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg zusammen übertroffen habe. Das ist mal eine Zahl, um die Dimension klarzumachen und auch klarzumachen, was Russland da eigentlich im Moment aushalten muss und angeblich ja auch aushält. Es gibt noch ein paar weitere Informationen über ukrainische Erfolge, dass man im Schwarzen Meer 32 mittelgroße bis große Schiffe der russischen Marine versenkt, zerstört oder beschädigt habe, die Marine damit deutlich geschwächt, 2/3 aller russischen Panzerbestände aus der Vorkriegszeit zerstört, sodass da jetzt mit altem Material gekämpft wird aus Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Es wird konstatiert, dass die russische Region Kursk und das Gebiet um Donetsk die aktivsten Gebiete sind. Es wird aber auch gesagt, es gibt nur geringfügige Änderungen dort an der vordersten Front. begrenzte Gegenangriffe, einige Fortschritte für die Russen, aber diese Fortschritte hätten sich verlangsamt. Zum Schluss dieses Briefings wird festgestellt, es gibt auf keiner Seite größere Strategieänderungen. Russland schicke seine Truppen weiter mit einer Zermürbungsstrategie in den östlichen Provinzen der Ukraine in den Kampf. Die Ukrainer dagegen bauten eine starke Verteidigung auf, sowohl am Boden als auch aus Sicht der Luftverteidigung. Es gebe Drohnenangriffe im Hinterland, erfolgreiche. Und dann die ernüchternden Schlusssätze. Die USA sehen danach, wie es heißt, einen harten Weg für die Ukraine voraus. Putin stelle weiter erhebliche Ressourcen für den Kampf zur Verfügung. Trotz der Offensive der Ukraine auf Kursk, heißt es wörtlich, hat Russland immer wieder die Bereitschaft gezeigt, alles zu tun, was nötig sei, um die Ukrainer zur Kapitulation zu zwingen, einschließlich gezielter Angriffe auf zivile Ukrainer und kritische Infrastruktur. Trotzdem bleiben die USA, so heißt es, bei der bisherigen Politik, die Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen.
Eine nüchterne, aber im Kern nicht pessimistische Einschätzung der Lage aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Dazu dann die 9 Milliarden aus den USA. Und wenn man neue sagt, meine ich nicht neun, sondern 9 Milliarden aus den USA. Und dann gibt es ja auch Geld aus Europa für die Ukraine. Wie sieht's da aus?
Da sieht es aus Sicht Kiews, Selenskys sicherlich ganz gut aus. Nicht ganz neu die Zahl, aber es geht immer weiter. Noch fehlt die Zustimmung des Europaparlaments. Aber die Staaten der Europäischen Union haben tatsächlich eine neue Finanzhilfe zugunsten der Ukraine organisiert, auf den Weg gebracht. Es gibt eine Grundsatzeinigung und die sagt, wir werden dem Land ein Darlehen von bis zu 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Ziel ist es, dieses Darlehen schon im nächsten Jahr auszuzahlen. Dafür können dann eben auch Waffen wieder gekauft werden. Aber es geht natürlich auch um das am Laufen halten des Staates Ukraine an sich. Es soll dann über einen maximalen Zeitraum von 45 Jahren zurückgezahlt werden und eben mit Zinserträgen aus eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Das Ganze als Teil eines großen Unterstützungspakets, haben wir schon drüber geredet. Die G7, die großen Industriestaaten, hatten das beschlossen. Da ist die Rede von bis zu 50 Milliarden US-Dollar, das sind also 46 Milliarden Euro. Ja, und das ist die Hilfe, die sicherlich dringend gebraucht wird im Rahmen der von der EU gegen Russland verhängten Sanktionen. Das muss man eben für den Hintergrund wissen, sind etwa 210 Milliarden Euro an Vermögenswerten dieser russischen Zentralbank insgesamt eingefroren worden. Wir reden ja nur über die Zinsen daraus. Und die außerordentlichen Zinseinnahmen daraus werden derzeit so auf etwa 2,5 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Um diese Summen reden wir, das Ganze auf so viele Jahre. Dann weiß man also, wie dieses große Paket zusammenkommt.
Vielen Dank, Carsten. Und über die Ukraine, über den Siegesplan von Volodymyr Selenskyj und auch seinen Besuch hier in Europa kann ich mit Nico Lange sprechen. Er ist seit 2 Jahren Militärexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zu Zeiten von Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin, da war er der Chef ihres Leitungsstabs. Und davor hat er unter anderem die Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung geleitet in Kiew und auch in Washington. Was Militärisches angeht, das Militär angeht, da kennt er sich auch in der Praxis damit aus. In den 1990er Jahren war er Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Er war auch im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Und jetzt bin ich froh, dass er es durch die ganzen Absperrungen hier ins ARD-Hauptstadtstudio geschafft hat und mir gegenüber sitzt. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr Lange.
Ich freue mich über die Einladung. Danke.
Wir treffen uns vor dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei Kanzler Scholz. Und ursprünglich war ja der Besuch von Selenskyj ganz anders gedacht und der gesamte Besuch war anders gedacht. Selenskyj wollte eigentlich am Samstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein seinen großen Auftritt haben im Kreise von US-Präsident Biden und Kanzler Scholz. Und dann sollten auch noch fast 20 Staats- und Regierungschefs dieser insgesamt 50 Länder umfassenden Ukraine-Kontaktgruppe ebenfalls in Ramstein sein. Und stattdessen ist jetzt Selenskyj von einer europäischen Hauptstadt zur nächsten gereist und sammelt kleinere und größere Hilfspakete ein. Was sagt das über uns Europäer aus, dass wir ohne die USA kein Ramstein-Treffen hinbekommen?
Ja, man wundert sich. Man wundert sich, weil sehr viele, auch Staats- und Regierungschefs und hohe Politiker in Europa seit einiger Zeit davon sprechen, Europa müsse mehr machen, Europa müsse eigenständiger sein und man mache sich Sorgen um mögliche Wahlergebnisse in den USA. Jetzt hat man monatelang darüber gesprochen, dass man sich Sorgen macht, aber was hat man denn jetzt eigentlich gemacht, um sich auf jede Eventualität vorzubereiten? Und ich finde es schwach, dass die Europäer nicht dazu in der Lage sind zu sagen, wir unter europäischer Führung machen das Treffen der Kontaktgruppe jetzt trotzdem, das ja ein Problem der europäischen Sicherheit bearbeitet. Wir müssen sowieso für diese Kontaktgruppe mehr Verantwortung übernehmen. Und dass man es jetzt verschiebt, möglicherweise absagt, weil Joe Biden nicht kommt, sagt was über die mangelnde sicherheitspolitische Eigenständigkeit der Europäer aus.
Und wie sehr freut sich jetzt der Mann im Kreml, Putin, darüber, dass Selenskyj hier in Ramstein keine große Bühne bekommt?
Putin verfolgt sicherlich sehr genau, was auf der Seite der Unterstützer der Ukrainer passiert. Insbesondere, weil er gar nicht so sehr auf militärische Erfolge in der Ukraine setzt. Da sind die russischen Möglichkeiten sehr begrenzt. Sondern weil er darauf hofft, politisch Veränderungen zu erreichen, weil die Kohäsion in der EU bei den europäischen NATO-Partnern schwächer wird, weil die Amerikaner sich möglicherweise anders verhalten. Deswegen wird er das genau nicht nur beobachten, sondern sich auch überlegen, wie kann man mit Äußerungen, mit Gerüchten, mit Desinformationen auch dann noch hineinpieken. Und wir haben ja gestern auch gesehen, wieder mal über eine italienische Zeitung, ein Gerücht, das gestreut wurde, das ja mittlerweile von Selenskyj auch als russische Desinformation benannt wurde, dass Putin auch versucht, jetzt die Situation noch auszunutzen. Jetzt gibt es kein Rammstein-Treffen. Vielleicht kann man noch ein bisschen stänkern, ein bisschen Unfrieden sehen, ein bisschen für Uneinigkeit sorgen. Und das wird sicherlich so weitergehen.
Seit Wochen sprechen wir jetzt ja über den sogenannten Siegesplan von Volodymyr Selenskyj. Und wir wissen nicht genau, was das jetzt für ein Plan ist. Sie waren vor kurzem selbst wieder mal in der Ukraine und Sie sprechen ja auch mit vielen Leuten. Was wissen Sie über diesen Siegesplan?
Ich finde es zunächst mal gut, dass dieser Siegesplan nicht öffentlich breitgeredet wird. Ich verstehe das journalistische Interesse, dass man gern wissen möchte, was da drin steht. Aber dass man vertraulich zwischen der Ukraine und Staats- und Regierungschefs von Unterstützern darüber sprechen kann, ohne dass das nach außen dringt, das ist auch ein Wert an sich. In einer Zeit, wo immer jeder kleine Kram sofort, häufig aus Wichtigtuerei, geleakt wird und das dann auch viel Schaden anrichtet, wenn diese Dinge öffentlich werden. Mein Eindruck ist, dass Selenskyj und die gesamte ukrainische Führung den Westen dazu drängen wollen, aus dem geistigen Gefängnis auszubrechen, nämlich diesem geistigen Gefängnis, dass man denkt, Russland ist am Ende sowieso überlegen und man kann der Ukraine helfen, solange wie das notwendig ist, damit Putin entscheidet, dass er aufgibt oder wie der Kanzler es mal ausgedrückt hat, Putin muss einsehen, dass sein Angriffskrieg nicht von Erfolg gekrönt sein wird und deswegen aufhört, sondern dass man sich nach 2,5 Jahren Krieg mit einem nüchternen Blick auf die Lage davon befreit und sagt, es gibt eine Möglichkeit, Putin und Russland militärisch unter Druck zu setzen. Und nur dieser militärische Druck wird dazu führen, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt. Und dann kann man sich überlegen, welche militärischen Fähigkeiten braucht die Ukraine, in welchem Zeitraum, um diesen militärischen Druck zu erzeugen. Und die zweite Frage, die so ein Plan beantworten soll, ist natürlich die Frage, wie hält man Putin davon ab, die Ukraine künftig wieder zu überfallen? Wie schafft man Sicherheit in Europa dauerhaft? Und da ist, glaube ich, kein Geheimnis verraten, wenn ich sage, dass der Plan von Selenskyj darauf hinausläuft, eine Möglichkeit zu finden, eine Einladung der Ukraine zu Mitgliedschaftsgesprächen in die NATO auszusprechen und auf diese Weise klarzumachen, da ist jetzt Schluss, das ist jetzt ein Raum der europäischen Sicherheit und da gibt es für Putin keine Möglichkeiten, weiter Unsicherheit zu schaffen.
Bleiben wir mal bei dem militärischen Druck, der auch dadurch erzeugt werden soll, durch diesen Siegesplan. Offenbar gibt es ja auch so eine Art ukrainische Wunschliste für Militärhilfe. Und ganz oben auf der Wunschliste ist ja etwas, worüber Selenskyj auch schon seit Monaten spricht, dass Länder eben wie Frankreich, Großbritannien oder die USA der Ukraine endlich erlauben, die von ihnen gelieferten Mittelstreckenraketen und auch Marschflugkörper ohne eine Beschränkung der Reichweite gegen militärische Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Sehen Sie da Bewegung?
Leider nein. Und die Ukraine demonstriert fast täglich, warum diese militärische Fähigkeit notwendig ist und was es auch bringt. Ist gerade wieder vor einigen Tagen ein großes Munitionslager in Russland angegriffen worden. Das macht die Ukraine mit eigenen Marschflugkörpern und eigenen Raketen. Und diese Munitionslager sind ja auch Munitionslager, die ballistische Raketen lagern, die Waffen, die aus Nordkorea geliefert worden sind, in Russland lagern. Wenn die zerstört werden können, dann verliert Russland sehr viele Möglichkeiten, an der Front zu wirken. Und wer kann da eigentlich was dagegen haben, dass man zum Beispiel Raketen und Munition zerstört, bevor sie auf die Ukraine und auf die Zivilbevölkerung abgefeuert werden? Die Aufhebung der Beschränkungen für diese Waffen mit hohen Reichweiten ist eine Frage, die im Detail komplizierter ist, als das anfänglich scheint, weil es eigentlich um drei Fragen geht. Es geht um die Frage, wie hebt man die Beschränkungen auf für die Waffen, die schon da sind. Da reden wir dann von wenigen ATACMS zum Beispiel.
Wir würden aber auch noch von Storm Shadow und Skalp-Marschflugkörpern sprechen.
Storm Shadow und Skalp-Marschflugkörpern. Aber es geht ja für die Ukraine in einem Plan für den Sieg und dann auch für einen Frieden nicht nur darum, wie hebt man für die ein paar Marschflugkörper und Raketen, die da sind, die Beschränkungen auf, sondern es geht auch um die Frage, wie kann man die Beschränkungen so aufheben, dass die Ukraine eigenständig und dynamisch die Ziele entscheidet und dann auch die Ziele bekämpft, ohne dass man dann nochmal einen Rückkopplungsprozess hat. Weil dieser
Rückkopplung mit den jeweiligen Staaten,
mit den jeweiligen Lieferstaaten, weil es ja auch klar ist, Russland wird darauf reagieren, wenn diese Fähigkeit da ist. Da muss man in der Lage sein, selbst schnell zu entscheiden, hier ist ein erkanntes Ziel, dieses Ziel wird bekämpft. Und die dritte Frage, die damit zusammenhängt, ist ja, wie kann man bei dieser Fähigkeit einen ständigen Nachschub sichern? Also diese ganze Diskussion muss man nicht führen für eine zweistellige Anzahl von Raketen, sondern man muss sie führen, damit man dann auch einen ständigen Nachschub hat von Waffen mit hohen Reichweiten, bodengebunden wie ATACMS, aber auch Waffen, die von fliegenden Plattformen aus abgefeuert werden, Storm Shadow, Skalp, Taurus, JSOV, was die Amerikaner jetzt liefern wollen, also Gleitbomben amerikanischer Bauart. Und in diesem Kontext dieser drei Fragen ist das eine sehr sinnvolle Fähigkeit, die Ukraine in die Lage versetzen würden, die russische Logistik sehr stark zu erschweren und die russische Führung und Kommunikation zu erschweren. Und alles, was wir wissen aus diesem Krieg seit 2,5 Jahren, ist, dass das immer das Erfolgsrezept war für die Ukrainer. Das war bei Kiew so, das war bei Cherson so, das war bei der Offensive aus der Oblast Kharkiv in die Oblast Lugansk hinein so. Und wenn man der Ukraine diese Möglichkeiten nicht gibt, dann verweigert man ihr im größeren Maßstab, der vielleicht für diesen Krieg entscheidend sein könnte, die Fähigkeit, von der wir eigentlich wissen, dass die bei der Ukraine schon sehr oft zum Erfolg geführt hat.
Sie haben die Reaktion Russlands erwähnt, dass das etwas ist, was auch im Kalkül ist. Und das ist ja offenbar ganz klar im Kalkül von US-Präsident Biden, von Olaf Scholz bei seinem Nein zu Taurus sowieso. Man kann sagen, die Europäer sind vorsichtig oder lassen sich einschüchtern, wie auch immer man das sehen will, genauso auch mit dem Weißen Haus. Und jetzt hat ja Anfang August das ukrainische Militär in der russischen Region Kursk eine Offensive unternommen, ist einmarschiert und ist auch immer noch dort. Und ein Gedanke hinter dieser ukrainischen Offensive war ja, dass die Ukraine den westlichen Staaten zeigen wollte, es gibt keine roten Linien, auf die ihr achten müsst, dass der Westen eben keine Angst vor diesen roten Linien haben soll. Und in diese Richtung hat sich auch mal bei uns im Podcast der ukrainische Botschafter Makeyev Ende August eingelassen.
Wir haben einfach gezeigt, dass die von Russland gezeichnete rote Linien und die von vielen Politikern im Westen von selber gezeichnete rote Linien vor sich selbst, die sind unbedeutend und die müssen überschritten werden. Also Argument von Eskalation gilt nicht mehr.
Und jetzt lassen sich die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland dennoch beeindrucken von Putin. Hat dann der ukrainische Plan mit der Kursk-Offensive nicht hingehauen? Also, dass die den Westen zeigen wollten, fürchtet euch nicht vor Putin und seinen Reaktionen.
Also einerseits könnte man sarkastisch die Frage stellen, haben eigentlich Biden, Scholz, Macron, Starmer Angst vor Putin oder haben sie Angst vor der jeweils eigenen Innenpolitik und den innenpolitischen Diskussionen?
Wobei man ja, es ist ja nicht nur Sarkasmus, Herr Lange, sondern das sind demokratische Politiker, gewählte Politiker, die darauf angewiesen sind, dass sie ja auch zum einen wiedergewählt werden. Also der Bundeskanzler wird das ja bestimmt auch alles tun mit Blick auf die Bundestagswahl in weniger als einem Jahr. Und sie brauchen ja als demokratischer Politiker auch Rückhalt. Sie müssen ja den Rückhalt der Bevölkerung haben. Deswegen, ich weiß, was Sie meinen mit dem sarkastisch, aber man kann es auch anders sehen und sagen, die achten auch auf das, was ihre Leute mehrheitlich denken, also ihre Leute, ihre Bewohnerinnen und Bewohner.
Sarkastisch wird es dadurch, dass sie genau das ja nicht sagen, sondern immer wieder Gründe vorschieben, warum angeblich Dinge nicht gehen. Und in der deutschen Diskussion kommen wir aus einer Diskussion, wo angeblich durch den Schützenpanzer Marder mal der Atomkrieg ausgelöst werden sollte. Und aus diesem geistigen Gefängnis kommen offensichtlich viele Entscheidungsträger nicht heraus, die immer noch glauben, oh, man darf der Ukraine nicht zu doll helfen, weil sonst Putin irgendwas Nukleares macht. Das ist ein großer Erfolg der psychologischen Kriegführung aus dem Kreml. Putin mit der ihm eigenen Boshaftigkeit betreibt das ja auch immer weiter. Warum sollte er auch nicht, wenn etwas funktioniert, dann kann man es ja auch weitermachen. Und das trifft aber jetzt auf eine innenpolitische Diskussion, wo sehr viele Menschen wirklich Angst haben. Und wo man auch in Diskussionen, die man in Deutschland führt, mit Menschen konfrontiert ist, die ja wirklich Angst haben, wenn wir der Ukraine zu viel helfen, nicht, dass der noch auf uns schießt. Da merkt man diese Wirkung der psychologischen Kriegführung ja deutlich. Und das ist vermutlich in anderen Ländern nicht so stark der Fall in Bezug auf nukleare Fragen, aber auch im US-Wahlkampf scheinen die Demokraten im Moment zu glauben, man kann nicht zu weit gehen in Bezug auf die Ukraine, weil es möglicherweise Kamala Harris nicht helfen würde im Wahlkampf. Das ist aus ukrainischer Perspektive natürlich sehr misslich, weil die militärische Notwendigkeit bleibt und weil die Zeit läuft. Interessant ist das Beispiel Dänemarks, weil man sieht, wenn man das macht, was man für richtig hält, was Mette Frederiksen als Premierministerin tut, kann das auch dazu führen, dass es eine große innere Geschlossenheit gibt und dass es in der Mitte bei sehr vielen politischen Parteien, die sehr unterschiedlich sind in Dänemark, in diesen Fragen Konsens gibt. Also da scheint mir das Thema nicht nur zu sein innenpolitische Diskussion und Wladimir Putins Drohung, sondern das Thema der europäischen Führung, das wir ganz am Anfang schon angesprochen haben, das spielt auch hier rein. Vielleicht kann diese Diskussion um den Siegesplan von Präsident Zelensky zumindest dabei helfen, dass die europäischen Partner der Ukraine und damit auch Deutschland endlich mal klärt, warum wir der Ukraine eigentlich helfen. Was ist das Ziel unserer militärischen Unterstützung der Ukraine? Was wollen wir strategisch erreichen? Weil nur dann kann man ja ableiten, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen brauchen wir eigentlich in welchem Zeitraum. Zelensky sagt allen, und ich unterstreiche das, finde das ausdrücklich richtig, es hat funktioniert, Russland das Erreichen seiner Kriegsziele zu verweigern. Putin hat seine Kriegsziele nicht erreicht. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Eskalationen, die alle befürchtet haben, nicht eingetreten sind. Nicht auf der Krim, nicht im Schwarzen Meer, nicht bei der Schwarzmeerflotte, nicht im Gebiet Kursk, wie Sie das gerade angesprochen haben. Jetzt lasst uns doch alle gemeinsam daraus lernen. Es braucht gar nicht so viele militärische Fähigkeiten, um von Russland erreicht seine militärischen Ziele nicht zu kommen zu Russland kommt militärisch unter Druck. Das ist nicht so wahnsinnig viel, was es dafür braucht. Lasst uns doch diesen Schritt gehen und lasst uns doch die Eskalationsgefahr dahin schieben, wo sie hingehört, nämlich in den Bereich der psychologischen Kriegführung.
Lassen Sie uns noch mal bei dieser Furcht vor der möglichen Eskalation bleiben. Sie und ich, wir haben uns diese Woche schon mal gesehen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Berlin. Da war die Aufzeichnung des Podcast-Ostausschuss. Das sind Kollegen, die und Historiker, Politikwissenschaftler, da geht es auch immer um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Und da war jetzt zu Gast Claudia Major, auch keine Unbekannte hier bei Streitkräfte und Strategien, die Sicherheitsexpertin von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie hat gesagt, sie habe den Eindruck, in Deutschland gäbe es die falsche Risikoabwägung.
Mein Eindruck ist, dass es in einigen politischen Entscheiderzirkeln in Deutschland die Abwägung gibt, dass die Risiken, die aus einer russischen Niederlage resultieren würden, größer sind als die Risiken, die aus einer ukrainischen Niederlage resultieren würden. Die Risiken, die einige in Berlin glauben, die aus einer russischen Niederlage resultieren, sind entweder eine Eskalation, nuklear oder in anderen Gebieten, ob es jetzt irgendwie Houthis oder Nahost oder wo auch immer ist, oder ein Zerfall Russlands, was auch mit Eskalation nochmal einhergehen kann. Und da gibt es diese Stabilitätsobsession, in Deutschland zu glauben, ist eine Diktatur, aber ist wenigstens stabil.
Ist das so? Hat Claudia Major recht? Haben einige in Deutschland größere Furcht vor einer russischen Niederlage als vor einer ukrainischen?
Also das Argument hört man immer mal wieder. Es bleibt aber diffus. Und man muss ja immer wieder klar machen, es will niemand nach Moskau marschieren. Es will auch niemand Putin stürzen oder keiner will Russland was. Alle wollen eigentlich von Russland in Ruhe gelassen werden. Darum geht's ja. Insofern kann doch Putin den Krieg in der Ukraine verlieren oder beenden. Und da er das Mediensystem und das politische System in Russland vollständig kontrolliert, kann er einfach das Thema wechseln, sich mit anderen Dingen beschäftigen, über die Wahlen in Moldau und Georgien reden jetzt im Oktober oder über andere Dinge und es wird ihm niemand irgendwas wollen. Deswegen glaube ich, dass Claudia Major recht hat. Es gibt, glaube ich, viele, die diese Risikoabwägung haben. Und dann gibt's immer die Obsession damit, oh Gott, was passiert, wenn Russland zerfällt und dieses Riesenreich und die Atomwaffen und so weiter. Ich denke, wenn ich sowas höre, immer an eine Äußerung des litauischen Ministers Gabrielus Landsbergis vor wenigen Tagen, der daran erinnert hat, dass Litauen, als es sich für unabhängig erklärt hat, von vielen Partnern angerufen wurde, oh, hört doch mal auf, ihr könnt euch doch nicht für unabhängig erklären. Nehmt das mal zurück, Russland, Sowjetunion ist doch eine Atommacht und dann zerfällt das und dann die Atombomben und überhaupt ist doch alles ganz schlimm und die Eskalation. Und ich glaube, er hat recht, wenn er sagt, das ist doch jetzt ganz ähnlich, man muss den Gedanken erstmal zulassen. Ja, die Ukraine kann in der Ukraine gewinnen und die Geschichte geht dann weiter, da passiert auch nichts Schlimmes, außer dass die Ukraine gewonnen hat und die Möglichkeit hat, sich europäisch und euroatlantisch weiterzuentwickeln. Und ich finde dieses Beispiel, weil Litauen gibt es bis heute, ist NATO- und EU-Mitglied und hat das natürlich nicht zurückgenommen, sich für unabhängig zu erklären, finde dieses Beispiel sehr eindrücklich. Vielleicht ist das eine ähnliche Entscheidung gerade bei der Ukraine.
Aber wenn wir jetzt darauf schauen, was sich in der Ukraine tut, auch in Donetsk, im Osten der Ukraine, bei den Kämpfen, da sieht es ja gerade nicht gut aus. Also das, was Sie sagen, die Ukraine kann gewinnen gegen Russland, also seine Gebiete bzw. ihre Gebiete zurückholen, das macht gerade gar nicht den Eindruck.
Finden Sie?
Ja. Stückchen für Stückchen rücken die russischen Kräfte vor. Sie nehmen dieses Dorf und das Dorf, die sie viel besser aussprechen können als ich. Ja. Und das sorgt ja für diese Wahrnehmung, vor allen Dingen im Westen, aber auch in der Ukraine selbst. Wenn man zum Beispiel auf unsere Korrespondentin Rebecca Barth, sie und ich schätzen unsere Kollegin beide sehr, dass auch in der Ukraine diese Emphase darüber, dass die Ukraine erfolgreich in Kursk einmarschiert war und dass es plötzlich so aussah, als würde sich das Blatt etwas wenden können zugunsten der Ukraine, dass dieses, ich halte mich immer zurück, über Freude zu sprechen, ne, in Zusammenhängen damit, dass Menschen sterben, russische Soldaten, ukrainische Soldaten, aber dass jedenfalls dieses positive Gefühl, was die Ukrainer da rausgezogen haben aus dieser Offensive, dass das auch schon wieder verloren gegangen ist.
Ich widerspreche dem nicht, möchte nur darauf hinweisen, dass es sehr darauf ankommt, wie man guckt und wohin man guckt und in welchem Rahmen man guckt. Und ob man aus seinem geistigen Gefängnis auf die Ukraine schaut und sagt, Russland ist am Ende stärker und Russland wird gewinnen und das ist sowieso klar. Oder ob man nüchtern auf die Lage guckt und sagt, ja, Russland hat eigentlich nichts erreicht in diesem Krieg. 2,5 Jahre, okay, die nehmen Dörfer im Donbass ein. Und objektiv ist es so, dass für die Ukraine sich die Lage im südlichen Donbass verschlechtert. Das ist aber auch die Dimension des Ganzen. Die Lage wird über Monate hinweg schlechter in einem kleinen Bereich des Donbass. Das ist übrigens nicht die Ostukraine. Da gibt es immer viele, die von Ost- und Westukraine sprechen. Im Grunde ist Donbass die Ost-Ost-Ostukraine und das ist ein ganz kleiner Teil dort ganz im Osten. Dort im südlichen Bereich wird die Lage schlechter. Bei Wuhledar, bei Pokrovsk und es gibt Probleme auf dem östlichen Ufer des Oskil-Flusses an der Grenze zwischen den Oblasts Kharkiv und Lugansk. Und das ist aus ukrainischer Perspektive militärisch ganz objektiv ein Problem. Jetzt ist die Ukraine aber schon vor einiger Zeit zu flexibler Verteidigung übergegangen. Es ist also kein Tauziehen, wo man an einer Linie steht und dann die Linie hin und her verschiebt, sondern für die Ukraine ist das Ziel, auf der russischen Seite möglichst hohe Verluste zu verursachen und sich, wenn es nicht mehr anders geht, auch zurückfallen zu lassen. Und wenn man sich die Verlustraten anguckt der Russen bei Wuhledar und auch auf dem Weg nach Pokrovsk, dann hat sich zwar der russische Vormarsch gerade bei Pokrovsk beschleunigt über die letzten Monate, aber diese Verlustraten sind für Russland nicht durchhaltbar. Und aus diesen Verlustraten folgt auch, Russland ist nicht in der Lage dazu, große Operationen durchzuführen, große Städte einzunehmen in der Ukraine, durchzubrechen. Deswegen finde ich die Dimension schon ganz wichtig. Ja, da gibt es militärische Probleme, aber es steht nicht der Sieg der russischen Streitkräfte bevor, es steht auch nicht die Eroberung der Ukraine bevor. Und wir müssen keine Angst haben vor der russischen militärischen Übermacht. Ich bin ausgesprochen unbeeindruckt vom russischen Militär, das mit Gleitbomben, Artillerie und Infanterie, sogenannten Fleischangriffen, unter extrem hohen Verlusten das schafft, in mehreren Monaten eine ukrainische Kleinstadt einzunehmen. Müssen wir davor mit den Ressourcen, die wir haben und die wir hätten, um die Ukraine zu unterstützen, müssen wir davor wirklich Angst haben? Das bestätigt doch eigentlich die Hypothese von Präsident Zelensky, dass es gar nicht so viel bräuchte, um diesen russischen Angriff da aufzuhalten und um Russland auch unter Druck zu setzen. Was natürlich nicht hilft, ist der Ukraine ein bisschen was zu geben und dann monatelang sich mit sich selbst zu beschäftigen und abzuwarten und dann zu sagen, oh, das wird jetzt aber schwieriger da in der Ukraine. Das liegt doch auch an uns.
Worauf Russland ja setzt, und das ist ja tausendmal besprochen, ist halt auf diesen Abnutzungskrieg. Und wenn man auf die Zahlen guckt, sie sagen jetzt gerade, Russland wird das nicht durchhalten können, mit genügend Soldaten oder genügend Soldaten immer wieder nachzuschicken, wenn die eigenen Soldaten gefallen sind oder schwer verletzt wurden. Aber auch auf der ukrainischen Seite, das wissen Sie, wenn man da guckt, bei der Rekrutierung ist die ukrainische Regierung, ist das ukrainische Präsidialamt sehr spät in die Pötte gekommen. Und wenn man darauf schaut, ungefähr 800.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter haben das Land auch verlassen und wollen nicht kämpfen. Und dass dann die Frage gestellt wird, wie durchhaltefähig, wie kann die Ukraine, um jetzt nicht so einen militärischen Term zu benutzen, aber wie kann die Ukraine da gegen Russland auf längere Sicht bestehen? Und darauf setzt Putin ja. Ihm sind ja die Leute egal, das haben Sie ja ganz richtig beschrieben. Seine eigenen Leute auch.
Aber dennoch geht ja nichts schnell. Also das stimmt alles, stimmt dem zu. Aber man darf politisch nicht die Ableitung daraus treffen. Russland ist hoffnungslos überlegen. Deswegen muss die Ukraine im Grunde aufgeben und die Ukraine kann das nicht durchhalten. Also sollten die Streitkräfte der Russischen Föderation sich jetzt dafür entschließen, nachdem sie die Position außerhalb von Pokrowsk besetzt haben, wir wollen jetzt die Stadt Pokrowsk erobern, dann wäre das eine Operation, die 10, 12 Monate dauern würde, bei der Russland enorme Mengen an Material und Menschen verlieren würde. Und auch dann wäre nicht der Krieg gewonnen oder die Ukraine geschlagen, sondern dann wäre die Stadt Pokrowsk vollständig zerstört und eingenommen. Wir reden also bei den russischen militärischen Planungen von im Grunde bescheidenen Planungen für einen jahrelangen Prozess. Das ist das, was Sie sagen. Russland sagt, wir wollen den gesamten Donbass bis 2024 erobern und dann gehen wir weiter und dann sind wir 2027, 2028 vielleicht am Ostufer des Dnipro und haben die Ukraine dann zumindest am Dnipro, was ja das einzig wirklich große militärische Hindernis ist, geteilt. Die Frage ist doch, wenn das die militärische Planung auf der russischen Seite ist, von der übrigens keine militärische Planung der russischen Seite hat bisher funktioniert in diesem Krieg, aber wenn das die Planung ist, ist das wirklich für uns so schwer, das zu vereiteln und umzudrehen? Müssen wir davor Angst haben, dass ein Land wie Russland plant, über Jahre hinweg, Dorf für Dorf, Stadt für Stadt, Straße für Straße, die Ukraine kurz und klein zu schießen und wir sagen achselzuckend, oh, da sind wir jetzt aber müde, da können wir nichts machen, das ist innenpolitisch schwierig, das können wir nicht aufhalten. Und ich stelle mir auch die Frage, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist es das, was wir sein wollen als Europäer? Dass wir sagen, oh, das wird jetzt zu teuer, das wird jetzt zu schwierig und innenpolitisch gibt es auch Leute, die das nicht wollen. Da müssen die Ukrainer eben fliehen und das Land wird zerstört und dann müssen wir eben damit leben, dass in Europa Städte und Dörfer kaputtgeschossen werden. Also ich finde das ganz erstaunlich, wie schnell manche Leute so darüber reden, auch in den aktuellen Spekulationen über angeblichen Frieden, weil nach meinem Verständnis das nicht das ist, was wir sein wollen als Europäer.
Häufig wird ja auch ins Feld geführt von den Kritikern der Unterstützung der Ukraine, Versäumnisse in der Ukraine. Wir haben jetzt gerade über die Rekrutierung gesprochen, auch dass die eigenen Männer zum Teil die Ukraine verlassen. Da stellt sich einfach bei Leuten in Deutschland die Frage, warum sollen wir Geld für die Ukraine ausgeben, wenn gar nicht mal so wenige Ukrainer bereit sind, für ihr Land zu kämpfen?
Finde ich einen legitimen Gedanken. Ich kenne auch viele, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, in Ländern, die Erfahrung damit haben, historisch, was es heißt, sich selbst zu verteidigen. Da sind wir manchmal aus historischen Gründen nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Da gibt es andere, die damit historische Erfahrung gemacht haben, die sagen, sie haben auch nicht so richtig Verständnis dafür, dass man diese Altersgrenze für die Mobilmachung in der Ukraine aufrechterhält.
25.
Die Situation an der Front, wenn man das sieht, ist auch schwierig. Männer sozusagen in ihren End-40ern, in unterbesetzten Einheiten, die da versuchen, die Frontlinie zu halten. Und ich glaube, es gibt einen durchaus legitimen Punkt in vielen Unterstützerstaaten der Ukraine. Wir werden der Ukraine helfen, aber die Ukraine muss dann auch mit Mann und Maus die eigene Verteidigung der Heimat und die eigene Landesverteidigung betreiben. Und so brutal das dann klingt, dann heißt es, die Ukraine muss mobil machen, die Ukraine muss die Mobilmachung auch durchsetzen. Jedem ist klar, dass das schwierige Fragen, gerade auch bei Mobilmachungsgerechtigkeit, mit sich bringt, wenn Personengruppen, die bisher ausgenommen worden sind oder sich drücken konnten, dann doch wieder erfasst werden. Das hat auch Auswirkungen auf die ukrainische Wirtschaft. Über dieses Thema muss man reden, weil der Laden muss ja laufen. Die ukrainische Wirtschaft muss weiter funktionieren können.
In der Ukraine sind Steuern erhöht worden, um eben diesen Krieg zu finanzieren, weil das Defizit auch sehr, sehr hoch ist. Zweistellig, ich glaube, um die 30 Milliarden Euro plus fürs nächste Jahr.
Das ist eine existenzielle Frage. Das ist ein existenzieller Verteidigungskampf. Die Fragen der Mobilmachung können wir der Ukraine nicht abnehmen. Das ist eine Aufgabe, die die Ukraine erledigen muss. Aber klar, das ist für die überzeugende Argumentation, ist das notwendig. Ich glaube auch, dass die Ukraine da möglicherweise ist in diesem Siegesplan ja auch etwas enthalten, auch einige Versäumnisse hat, die überwunden werden müssen. Und was die Männer, die aus der Ukraine geflohen sind, betrifft, will ich mich um meine Antwort gar nicht drücken. Ich glaube, dass wir als deutscher Staat und als europäische Staaten dem ukrainischen Staat dabei helfen sollten, seine Landsleute zumindest zu erreichen. Und wenn wir anderen Ländern dabei helfen, ihre Parktickets bei uns in Deutschland einzutreiben von Menschen, die irgendwo im Ausland falsch geparkt haben, warum sollen wir nicht Ukrainern, die sich aufhalten bei uns, zumindest mal die Bescheide, die der ukrainische Staat ihnen zusendet, zustellen oder dabei helfen, die zuzustellen. Ich sehe jedenfalls keinen Grund, das nicht zu tun. Und in der Ukraine gelten Gesetze. Und wenn jemand die Gesetze gebrochen hat, weil er das Land verlassen hat, dann entspricht es auch meinem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, dass wir dem ukrainischen Staat zumindest nicht dabei im Wege stehen, die eigenen Gesetze anzuwenden.
Jetzt sprechen wir über diese ganzen Probleme, die wir da sehen, und Sie versuchen in jedem Fall deutlich zu machen, dass Sie letztendlich die Ukraine noch auf einem ganz guten Weg sehen. Und wir wissen beide, am 5. November wird in den USA gewählt. Auch schon tausendmal besprochen, was passieren würde, wenn Trump gewinnen würde. Wie gucken Sie jetzt auf die nächsten Wochen und auf die US-Wahl?
Ich habe ja einen Punkt schon genannt. Ich bin sehr enttäuscht darüber. Auch frustriert, dass wieder auch nach der Erfahrung von 2016, 2017, damals war ich übrigens in den USA, habe die erste Trump-Wahl und Trump-Präsidentschaft hautnah miterlebt, dass die Europäer sagen, ewig darüber reden, was für Sorgen sie sich machen und was im Prinzip alles gemacht werden müsste, dass wir aber bei europäischer eigenständiger Handlungsfähigkeit überhaupt nicht besser dastehen und dass wir nicht gut vorbereitet sind auf jedes mögliche Wahlergebnis in den USA. Ganz im Gegenteil, Deutschland wirkt innenpolitisch gelähmt, Frankreich wirkt innenpolitisch gelähmt, die Europäische Kommission ist noch nicht formiert, hat aber auch gar keinen finanziellen Spielraum, um Dinge voranzubringen. Und europäische Führung in der NATO gibt es, aber von Staaten, die zu klein sind, um den ganz großen Unterschied zu machen. Mette Frederiksen, Peter Pavel oder der von mir schon erwähnte Landsbergis.
Präsident, genau, Litauen, Dänemark.
Die haben ja eine ganz klare strategische Vorstellung davon, wie eine europäische sicherheitspolitische Gestaltung aussehen könnte. Aber es sind die Großen, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und in der neuen Regierung Starmer, weiß man es noch nicht so genau, auch die Briten, die zusammen sich nicht hingesetzt haben und überlegt haben, was machen wir als Europäer denn eigentlich jetzt?
Und wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, es gibt kein Rammstein-Treffen, weil der US-Präsident Biden, der amtierende, abgesagt hat. Jetzt sehen wir in allen Ecken und Enden, ohne die USA ist die Unterstützung der Ukraine schwierig. Was also ist, wenn Donald Trump es schaffen sollte, am 5. November oder in den nachfolgenden Tagen, weil es kann ja gut länger dauern mit der Auszählung, die Wahl für sich zu entscheiden und ab Ende Januar dann wieder ins Weiße Haus einzuziehen? Was heißt das dann für die Ukraine?
Die Ukraine und wir auch als Europäer, wir haben ein überragendes Interesse daran, mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenzuarbeiten, egal wer Präsident wird. Und wir werden auch als Europäer und auch die Ukraine, sollte das so kommen, mit einem Präsident Trump und seiner Administration zusammenarbeiten. Insofern muss man aufpassen, dass man sich den Weg zu seiner Zusammenarbeit nicht unnötig erschwert, indem man alles, was da irgendwie passiert, ständig kommentiert oder für kurzen innenpolitischen Applaus da irgendwie Bemerkungen macht. Das halte ich alles nicht für besonders klug. Wie eine Ukraine-Politik einer Trump-Administration aussieht, weiß keiner. Ich glaube, nicht mal Trump weiß das. Das hat ja aber auch einen Vorteil, weil wenn man annimmt, und ich glaube, die Annahme ist realistisch, dass es gar keinen fertigen Plan gibt in einer möglichen Trump-Administration, dass gar nicht feststeht, wer eigentlich was wird und wie man was macht in Bezug auf die Ukraine, dann kann man sich ja da engagieren. Insofern doch klug, dass Präsident Zelensky nicht rumjammert oder sich Sorgen macht, sondern ganz pragmatisch zu beiden Präsidentschaftskandidaten hinfährt und versucht, eine mögliche Ukraine-Politik einer neuen Administration zu beeinflussen, Hinweise zu geben, die Lage darzustellen, seine eigenen Pläne darzustellen. Es ist auf jeden Fall klüger, als sich die ganze Zeit nur den Kopf zu zerbrechen, oh Gott, was passiert denn da? Ich hoffe, dass die wesentlichen europäischen Entscheidungsträger auch mit beiden Teams und beiden Kandidaten ständig darüber reden, wie eine europäische Sicherheitspolitik aussehen könnte. Ich weiß aber, ich war auch bei beiden Parteitagen der beider Parteien in den USA, dass egal wer Präsident wird, die Frage gestellt werden wird, wenn ihr uns in Europa halten wollt, wenn ihr uns bei der Unterstützung der Ukraine dabei halten wollt als Amerikaner, was leistet ihr denn mehr, um uns zu überzeugen? Und man hätte zum Beispiel relativ einfach, finde ich, zu diesem Supplemental mit 60 Milliarden US-Dollar.
Das ist das Hilfspaket der USA Hilfspaket, aus dem Frühjahr.
60 Milliarden US-Dollar, einfach 60 Milliarden Euro daneben legen können.
Naja, die Europäer haben ja damals im Februar früher als die Amerikaner ihre 50 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Also die Europäer sind ja in Vorleistung getreten. Das war ja auch ein Versuch, den Amerikanern und den USA zu zeigen, guckt mal, wir Europäer machen unsere Hausaufgaben. Da gab es einen Sondergipfel, ich glaube Anfang Februar dieses Jahres war es das, wo die Europäer das entschieden haben, wo ja der ungarische Premierminister, Ministerpräsident den Orban zum Kaffeetrinken rausgeschickt worden ist.
Das sind 50 Milliarden Euro für makrofinanzielle Hilfen und für wirtschaftliche Unterstützung.
Es sind 50 Milliarden Euro. 50 Milliarden Euro sind nicht nichts.
Finanzinstrument der Europäischen Union, die schrittweise ausgezahlt werden. Das hilft bei der finanziellen und wirtschaftlichen Stabilisierung der Ukraine. Ist auch gut, dass die Europäer das leisten. Und vielleicht auch gut, wenn sie die Amerikaner mehr darauf hinweisen, dass es diese Dinge gibt. Das beantwortet ja nicht die Frage nach der Lastenteilung bei der militärischen Unterstützung.
Und da ist natürlich, da haben Sie auch völlig recht, da sind natürlich die USA unbestritten auch in ihrer Rolle. Deswegen ja die Frage, ne, was passiert da? Aber ich bin da völlig bei Ihnen, dass es offen ist, was mit einem US-Präsidenten Trump passiert, dass er das wahrscheinlich selbst auch noch nicht weiß. Noch eine Sache zum Schluss. Sehen Sie denn irgendwo Raum für wie auch immer geartete Verhandlungen?
Wir müssen sehr aufpassen, also nicht Sie und ich, sondern wir als deutsche Gesellschaft, als Medienöffentlichkeit, als Debatte zum Thema Ukraine, dass wir, weil es so viele innenpolitische Beweggründe gibt, die Debatte zu möglichen Friedensgesprächen in der Ukraine nicht völlig von der Wirklichkeit entkoppeln. Also wenn eine italienische Zeitung eine erfundene Meldung in die Welt setzt oder möglicherweise von interessierter Seite dahin gedrängt wird, die Ukraine sei jetzt bereit zu Waffenstillstand und zu Abgabe von Gebieten und es gäbe keine andere Möglichkeit mehr, dann ist das ja nicht nur falsch, weil die Ukraine so etwas nie als Position formuliert hat, sondern auch vollkommen unrealistisch. Das ist von der Wirklichkeit extrem weit entfernt. Die Möglichkeit, dass man die Ukraine weniger unterstützt oder dass die Ukraine sagt, wir kämpfen nicht mehr und dann gibt es Waffenstillstand, die existiert nicht. Das ist Wunschdenken in unserer innenpolitischen Friedensdebatte, weil wenn man das machen würde, würde Putin doch weiter angreifen. Es beantwortet nicht die Frage, wie stoppt man denjenigen, der den Angriff führt? Warum soll er denn aufhören? In dem Moment, wo wir sagen, wir machen nicht weiter, dann sagt er, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist doch für ihn das Signal, weiter nach vorn zu gehen. Und ich finde, die Friedensdebatte ist extrem wichtig. Man muss sie auf der Grundlage der realen Situation und der Intentionen der beteiligten Akteure führen. Der Kreml hat gerade noch mal verkünden lassen, das war ja bei TASS, also der staatlichen Nachrichtenagentur, insofern kann man davon ausgehen, dass das abgesegnet war, dass das Ziel des Kremls die Vernichtung der ukrainischen Nation sei. Das sind die Ausgangspositionen für Verhandlungen. Ich sage das deswegen so scharf, weil viele derjenigen, die über Frieden reden, den Eindruck erwecken, man müsste auf die Ukraine Druck ausüben, damit es zu Friedensgesprächen kommt. Und das ist genau die falsche Perspektive. Wenn man ernsthaft Frieden möchte, dann muss man militärisch in der Lage sein, die russischen Streitkräfte so unter Druck zu setzen, dass eine Gesprächsbereitschaft auf der russischen Seite entsteht. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir noch viele Podcast-Folgen miteinander darüber sprechen, wie Russland die Ukraine von Osten beginnend, Dorf für Dorf, Straße für Straße, Stadt für Stadt zerstört. Wir werden uns mit einer Verschlechterung der Sicherheitslage in Europa auseinandersetzen. Und wenn man es in die Langfristperspektive bringt, Carlo Masala und ich, wir haben ja mal ein Papier darüber geschrieben, das habe ich neulich mal wieder gelesen, da ist nochmal ausbuchstabiert, was eigentlich die sicherheitspolitischen Folgen wären, wenn wir der Ukraine nicht mehr helfen. Ein Beispiel nur. Dann gibt es keinen Waffenstillstand und Frieden, sondern Russland wird dann die Ukraine weiter zerstören. Der ukrainische Präsident wird daraus, dass wir nicht mehr helfen, nicht schließen, oh, jetzt muss ich aber aufhören, sondern er wird weiter das machen, wofür er gewählt worden ist, nämlich die Sicherheit der Menschen der Ukraine zu gewährleisten. Wie weit ist es denn, bis die Ukraine nachdenkt darüber, selbst wieder Atomwaffen haben zu wollen? Wie weit ist es denn bis dahin, dass andere Staaten auf der Welt merken, okay, ja, die ganze westliche Hilfe, das ganze Gerede über internationale Ordnung, das ist offensichtlich nichts wert. Sobald es ein bisschen was kostet und innenpolitisch unbequem wird, geben die auf. Dann muss ich mich, glaube ich, auch nuklear absichern oder ich muss andere Formen finden. Also die sicherheitspolitischen Kosten eines Gewährenlassens von Russland in der Ukraine, die wären fatal. Es wäre auch ungleich teurer, als die Ukraine jetzt mal entscheidend zu unterstützen, wenn man die ganze Sache in Kauf nimmt. Und dass in der Friedensdebatte, die wir hier führen, diese strategischen Dinge überhaupt gar keine Rolle spielen, dass keiner ehrlich darüber redet, das ist eine Verkürzung, die uns, wenn wir so weitermachen, nicht nur von der Wirklichkeit entkoppelt, sondern auch sicherheitspolitisch wirklich schadet.
Herr Lange, ganz, ganz vielen Dank. Danke für Ihren Besuch hier im Studio und für Ihre Zeit. Ich befürchte, dass wir auch noch weiter über diesen russischen Krieg gegen die Ukraine sprechen werden. Aber bis hierhin auf jeden Fall danke.
Danke für die Einladung.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie immer am nächsten Dienstag. Bis dahin freuen wir uns auch wie immer über Ihre, über eure Anregungen, Lob und Kritik. Bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt und einen Podcast sucht, der sich mit der US-Wahl beschäftigt, dann empfehlen wir euch 11KM, den Tagesschau-Podcast. In der neuen Folge berichtet die ARD-Korrespondentin Kerstin Klein aus Washington über das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl.
Hi, ich bin Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Euer täglicher Tiefgang zu einem aktuellen Nachrichtenthema. Wir erzählen euch die Geschichte hinter den News, die spannende Recherche dazu und umfassende Hintergründe. Mit Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD sprechen wir über die Themen, die uns gerade bewegen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Seid dabei und bleibt informiert. Bis bald!